Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wenn du Real Madrid schlagen willst, ja, dann musst du sie direkt am Anfang kriegen. Das hat mal ein ganz, ganz großer Philosoph gesagt. Da bin ich mal gespannt.
Das war ein Christian Pavlic und somit ein schöner Anschluss an unsere, wir fahren mal kurz nach Kroatien runter und suchen unseren Kollegen, Folge von letzter Woche. Und ich habe natürlich den Felix wieder an meiner Seite. Felix, grüß dich.
Diesmal nicht auf Kroatisch, auf Deutsch, Grüße.
Ja, das ist ein großer Unterschied, ja. Wir haben heute, wie so oft, eine pickepackevolle Sendung. Wir haben ein bisschen Sport, über das wir sprechen dürfen, müssen, können, sollen. Wir haben eine harte Nachricht, nämlich den neuen Hauptsponsor vom VfB Stuttgart. Dazu begrüßen wir nachher auch ganz kurz den Joachim Dorfs hier in unserer trauten Runde, unseren Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, der mit mir zusammen ein Interview geführt hat, über das es auch noch dann zu reden sein wird in diesem Part.
In der Loge,
Ehrenloge sogar jetzt beim VfB Stuttgart. Dann haben wir natürlich Champions League, Auslosung, auch wenn es schon eine Weile her ist, aber ich meine, der Wahnsinn nimmt kein Ende. Seit letzten Donnerstag geht's hoch her. Viele von euch haben auch unseren Livestream, unseren Live-Reaction-Video zur Auslosung geschaut. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben natürlich ein bisschen NLZ und auch ja noch so einen kleinen Ausblick auf die kommenden Tage, auf das, was da noch passieren wird, bis es dann wieder in der Bundesliga um Punkte geht und bis dann endlich diese Hymne ertönt und der VfB tatsächlich, also es ist eigentlich
unter zwei Wochen, ne?
Es ist surreal.
Völliger Wahnsinn.
Surreal, aber es ist tatsächlich so, sein erstes Champions League Spiel seit über 14 Jahren bei Real Madrid CF absolviert wird.
Wahnsinn. Bei dem größer schlechthin. Aber da kommen wir ja später drauf, auf die Gegner, Ansetzung, alles.
So ist es.
Felix, letzten Samstag, in diesen ganzen Highlights, die da gerade sich ablösen, fällt es fast schon hinten runter, aber auch die Karawane war so ein bisschen Highlight, oder? Ich bin mal nicht mitgelaufen, seit langer Zeit mal nicht. Ich war bei der U19 im DFB-Pokal schauen zu der Zeitpunkt. Wie war's? Du bist mitgelaufen bestimmt.
Ich bin mitgelaufen. Ich war auch pünktlich da, aber ich glaube, die haben sich schon ein paar Minuten eher nach vorne bewegt. Also ich war offensichtlich sehr weit hinten, weil das ein bisschen früher fertig war, als ich es gedacht hätte, was aber ja an mir lag und nicht an der Karawane. Es war wirklich, diese Videos oben von der Brücke, kennt man ja die klassischen, ob es von der Presse kam, von den Leuten selber, von der Fangemeinde selber. Das sah mir nach speziell viel aus. Also ich hatte das Gefühl, da ganz, ganz hinten war schon mal weniger weiß, so will ich es formulieren. Also es wirkte schon, als wären da sehr, sehr viel da gewesen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Zahlen zu gibt. Aber es sah rekordverdächtig aus.
Ich habe keine gesehen. Das ist auch, glaube ich, schwierig mit der Schätzung. Aber ich würde sagen, also die Fünfstelligkeit, die wurde schon beinahe gekratzt. So wirkt es auf mich. Ich habe aber auch nur Videos und sonstiges davon gesehen. Und selbst wenn nicht, ist eigentlich irrelevant, wie viele Leute da mitlaufen. Ja. Die Tatsache, dass so viele Leute
seit Jahren
da mitlaufen, die Tatsache, dass diese Karawane mittlerweile ja als Role Model gilt und überall quer durch die Republik die Leute versuchen, das nachzuahmen, das ist ja schon an sich aussagekräftig genug. Und dann kommen wir irgendwo gleich zum Spielfilm dieser Partie. Ich meine, ihr habt ja alle gesehen, was das mit der Mannschaft offensichtlich gemacht hat. Ja, der Trainer hat uns im Vorfeld ja schon gesagt, er wird das nutzen im Pre-Game-Coaching. Die werden die Karawane abgespielt haben, Bilder gezeigt haben, was auch immer. Und dann kam die Mannschaft genauso aus der Kabine, wie man einen Heimauftakt eigentlich gestalten möchte. Ja. Mit unfassbar viel Druck. Du hast richtig gemerkt, die ersten 20, 25 Mainz hatte überhaupt, die wurden an die Wand genagelt. Ja.
Kein Stich.
Die haben keinen Stich gemacht. Der VfB ging schnell in Führung 1-0, 2-0 und hat dann es aber nicht geschafft, weder dieses 2-0 über die Zeit zu bringen und auch später das 3-2, das man in der nicht ganz Nachspielzeit, aber kurz vor regulärem Spielende erzielt hat, auch nicht. Und ein gewisser Maxim Leitsch, wer immer das ist. Ich kannte den Spieler vorher nicht. Glaubst du das? Ich habe auf den Spielberichtsbogen angeguckt und gesagt, wer ist denn das? Jedenfalls, das Tor hat sich, ich stand in der Cannstatter Kurve ganz unten. Ich hatte frei, habe mit meinen Kumpels da reingegangen, stand ganz, ganz unten da, zweite, dritte Reihe und habe schon, als der Ball wieder rollte nach dem 3-2, nach dem Wiederanpfiff, in den ersten 10, 15 Sekunden konnte ich schon, also hat sich zumindest bei mir ein Gefühl manifestiert, dass ich zu meinem Nebenmann gesagt habe, die wird 3-3 ausgehen. Ja. Und dann kam es so, obwohl du ja noch die Chance hast, sogar das 4-2 zu machen, dass der VfB es eben nicht nach Hause gebracht hat. Und das, dieser ganze Spielfilm, das ist das, über was wir jetzt auch ein bisschen reden müssen, denn es hat halt gewisse Baustellen aufgezeigt, die der Verein oder die Mannschaft aktuell hat.
Ja, es war ein wilder Nachmittag. Bei mir ist es mittig in der Kurve, nicht Stehbereich, mittig Sitzer. Aber ja, ich hatte ein gutes Gefühl. Dieses 3-2 angefühlt wie so eine Erlösung. So, jetzt ist er drin, ein schöner Freistoß. Klar, ein bisschen Glück mit dem Rücken vom Keeper, aber an sich schöner Freistoß. Der VfB hat wieder einen, hat ja 2 Minuten später einen noch aufs Lattenkreuz gesetzt, der ja. Herr Rieder, der Neuzugang.
Ja.
Ich hatte eigentlich das Gefühl, jetzt kriegen sie es rum, weil ich glaube, verdient wäre es gewesen, über 90 Minuten in Sachen Chancenvergleich den Dreier da mitzunehmen zu Hause. Was ich auch noch sagen möchte, also anschließend an die Karawane, was ja auch immer wieder immer mächtiger wird und was, wo auch die Mitmachquote immer höher wird, ist auch dieses Thema alle in weiß, Motto hier, Motto da. Diese Arena, da wirklich, glaube ich, 60.000, irgendwie 2.500 aus Mainz waren es, glaube ich, alle in weiß, das macht schon richtig was her. Und so haben sie auch angefangen, hast du ja gesagt. Und ja, dass du halt ein 2-0 hergibst zu Hause, muss nicht sein, auf die Art und Weise muss nicht sein. Und nach 3-2 muss das Ding heimschaukeln. Da hinten stehen am Ende 3 Mainzer, die alle gleichzeitig hätten einköpfen können in 90+4. Und das geht halt nicht.
Ja, aber du merkst einfach, es ist noch, es ist einfach unrund, was da aktuell noch sich auf dem Platz und rundum abspielt, jetzt rein sportlich bezogen. Du merkst, finde ich, dieser Mannschaft an, dass sie zum ersten Mal seit Jahren eben nicht 6 konzentrierte Wochen Sommervorbereitung hatte, ja, mit wenig Leuten, die gefehlt haben, sondern du merkst die EM, du merkst die verspäteten Trainingseinstiege, du merkst verschiedene Fitnesszustände. Also auch wenn Undaf aktuell wohl, so hat es uns der Carlos aus Herzogenaurach berichtet, bei der Nationalmannschaft einen ganz guten Eindruck macht, aber der Kerl ist nicht fit. Ja, also der ist jetzt nicht komplett neben der Spur, aber ja, der ist nicht bei 100%.
Bei Freiburg auch schon früher runter.
So, und das merkst du einfach für den, der hier die Buden machen soll, ja, ist das natürlich aktuell zu wenig. Vielleicht spielt auch ein Stück weit diese roundabout 50 Millionen Euro Bürde eine Rolle, die man ihm jetzt aufdrücken kann oder aufgebürdet hat aufgrund der ganzen wir brauchen ihn unbedingt Messias-Thematik, ja, das Geld, das da ausgegeben wurde, ist natürlich, also es ist einfach schwierig, das so wegzuwischen und das nicht zu spüren.
Die Spieler können nichts dafür.
Natürlich
können sie nichts dafür. Die können nichts für die Summe. Aber natürlich, das stimmt natürlich auch, weil die andere Hälfte von diesem 50-Millionen-Paket, sagen wir mal, wenn wir nur nach Ablösen gehen, saß erstmal auf der Bank. Mit dem Jovic kam er später rein.
Auch das. Und
natürlich, das Hauptproblem bleibt halt hinten. Ich meine, das muss man ja auch so ehrlich sagen. Deswegen gehe ich auch immer noch grundsätzlich recht positiv aus der Partie, weil für mich die Richtung stimmt. Offensiv war genug drin, um das Ding zu machen. Ich glaube, kann man mal Daten hervorheben. Ich glaube, 5,2, 5,5 Expected Goals hatte der VfB.
5,2 Expected Goals zu Hause. Wenn du da ein Spiel nicht gewinnst, hast du ein Thema.
Das ist völlig absurd. Und diese Innenverteidigung wird ja realistischerweise, wenn der Rest fit ist, so nie wieder miteinander spielen. Und auch die hatten gute Akzente. Ich fand jetzt nicht, dass Chabot oder Chase horrende Spiele gemacht hätten, überhaupt nicht. Aber es reichen halt einzelne Fehler, dass bei 90+4 da hinten keiner steht. Vor dem 2-2 kannst du den Ball rauskloppen und dann entsteht die ganze Geschichte nicht.
Henry Fehlpass.
Ja. Ja, und richtig. Der erste, ja, ist eine andere Nummer mit diesem
möchtigen
Elfmeter.
Ja. Du siehst zum Beispiel, ja, dass jetzt der zweite Bundesligist in Folge so anläuft, dass Chabot den Aufbau machen muss. Und der traut sich zwar, diese Vertikalpässe zu spielen, auch in die Doppeldeckung rein, wie das gefordert ist, aber dann kommt halt der Klatschball zurück. Und was macht er dann? Lang. Ja, und das ist halt, also da merkt man auch, dass es hier noch ein bisschen knirscht, ja, dass ein bisschen Sand im Getriebe ist im Vergleich zur letzten Saison, da lief das alles viel smoother ab, viel fehlerfreier, ja, das ist aktuell nicht gegeben, wie gesagt, Undaf haben wir schon abgehandelt, aber auch Spieler wie Mittelstädt, Nübel und Führich, die sind nicht in dieser Form oder vielleicht im speziellen Fall Führich für mein Dafürhalten, auch wenn mein Bauchgefühl mich da seit Wochen schon nicht trügt, wenn ich mir deswegen nicht auf die Schulter klopfen möchte, aber der ist völlig außer Form, meines Erachtens. Ja. Ist alles natürlich noch sehr, sehr früh in der Saison. Ja. Auch von dem Fehlstart zu sprechen, halte ich für völlig überzogen. Aber das sind Baustellen, die man eindeutig benennen muss, die auch eindeutig gesehen werden. Eine weitere ist, auch das hat mit den personellen Themen zu tun, Der Trainer hat seine Stammformation noch nicht gefunden. Ja, das ist noch nicht einfach hier und da. Ist es einfach noch verbesserungsbedürftig. Da wird noch viel passieren müssen. Und die spannende Frage ist eben, schaffen sie das? Weil trotz des Umstandes, dass sie eigentlich gar nicht mehr trainieren können. Weil wenn du in dem Dreitagesrhythmus mal drin bist, bist du nur noch am Regenerieren, Reisen und dann ist schon das nächste Spiel. Du musst ja, wenn dann, alles über die Spiele holen. Das gilt sowohl für die Fitness und die Form der Spieler, als eben auch für das Einschleifen und von Abläufen und so weiter. Das geht halt nur über Spiele. Ja.
Und wenn du Spieler hast, ne? Thema Zagadou, Thema Ruo. Hinten kann sich gar keine Startformation zusammenstellen, weil die Hälfte fehlt.
Ja.
Und vorne ist es halt nochmal eine andere Nummer, die eingespielt hat, Undav, Gerassi, als jetzt dann eben Undav, Demirovic, vielleicht mal wer anders. Du hast Führich angesprochen. Da gibt es ja auch genug, die hinten Druck machen, einen Rieder. Also
ja,
das, ne? Also das Einzige, was konstant steht, ist das Mittelfeld, ne? Anche und Atta, das steht. Da wird auch nicht viel dran zu rütteln sein, vermutlich. Auch Stiller ja das erste Mal Nationalmannschaft dabei. Ich glaube, von Kimmich ein hohes Lob bekommen, unter anderem. Da steht schon richtig Qualität auf dem Platz. Und wie gesagt, normalerweise reicht es auch am Samstag für einen Sieg. In 8 von 10 Fällen, sage ich mal, um nicht 9 von 10 zu sagen, gewinnst du das. Aber es ist halt auch normal, dass du so ein Ding mal fängst. So eine Saisonstart ist normal. Ich glaube, auch das muss man vielleicht wieder ein bisschen lernen, dass halt das normal ist. Und letzte Saison war nicht das normal, das alte Normal wieder quasi in sich reinzubekommen. Sowas passiert halt. Letzte Saison ist es seltener passiert. Die werden ihre Spiele wieder gewinnen, jetzt in 2 Wochen in Gladbach. Natürlich, so langsam solltest du, ne, gerade im Pflichtspiel, mal Pokal ausgenommen, irgendwann den Sieg holen, sonst entwickelt sich da vielleicht ein Lauf oder irgendwie eine Pechsträhne. Leverkusen auch schon spät einen Ausgleich gefangen, sich Führungen abnehmen lassen. Also irgendwann wäre das erste Erfolgserlebnis schon wichtig und ich glaube, da kannst du nicht drauf pochen, dass es in Madrid passiert oder zu Hause gegen Dortmund. Deswegen glaube ich, in Gladbach hängt schon eine gewisse Wichtigkeit.
Einen statistischen Wert haben wir schon ein bisschen behandelt, XG. Ich glaube, es wird mal Zeit für einen Jingle und dann darfst du mir mal erzählen, was du noch so gefunden hast an Daten rund um diese Partie. Jingle bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, der erste Mein VfB Abschlussbericht, der nicht als Einspieler reingeklippt wird. Bitteschön, Bühne frei.
Das ist richtig. Also ich habe hier ein paar Statistiken vor mir liegen. Ich werde nicht alle nennen, sonst ist das irgendwann, glaube ich, auch langweilig. Wie gesagt, 5,21 zu 2,25 Expected Goals waren das. Muss man fairerweise sagen, bei Mainz waren ja 0,7, 0,8 ist der Elfmeter. Da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Also auch von mir war das Gefühl, die kommt dreimal vors Tor und treffen halt. Ne?
Ja, das, richtig.
Das sehr passiert effizient. Halt, oft kriegst du es selber auf. Was ich noch ganz nett fand, hole ich noch mit rein aus dem Münster-Ding. Der VfB hat den höchsten Sieg geholt aus allen Bundesligisten im Pokal. Und wo wir bei Chase waren, tatsächlich das 7. japanische Spiel, den der VfB einsetzt, damit Bundesliga, ja, Rekord. Ich glaube, Frankfurt hat 5 Stück, habe ich noch notiert. Also die japanische Pipeline läuft beim VfB, das funktioniert. Und wie gesagt, von Chase bin ich auch immer noch, ich sag mal, überzeugt. Ist natürlich nicht die A-Lösung, aber der macht das schon alles in Ordnung für 20 Jahre. Da sind wir auch bei dem Thema zweitjüngste Mannschaft immer noch. Zweitjüngste Mannschaft, auch das hinter Frankfurt, unter 24 Jahre, 23,48. Da kann man, glaube ich, auch...
Und gegen Mainz jetzt?
Ja. Generell, Kaderschnitt ist es, glaube ich. Okay, ja, okay. Frankfurt ist noch ein bisschen drunter, Leverkusen auf Platz 3, über 24 Jahre schon.
Ja.
Und da kann man auch ein bisschen Zeit einrechnen lassen, glaube ich. Zu Mainz haben wir schon das besprochen, was ich jetzt in den Daten wiedergeben kann. 13,7 Schüsse, 62% Ballbesitz, viel mehr Pässe, bisschen bessere Passquote. Übergewicht beim VfB, wo halt nicht, auch das typisch, der VfB spielt lieber, der VfB ist nicht vielleicht so eklig wie andere Teams, Sprints sind die Mainzer deutlich mehr gelaufen, ich glaube 50 mehr, 60 mehr gelaufen, gewonnene Zweikämpfe hat der VfB ein bisschen mehr auf sich, sonst ist es eigentlich recht 50-50, circa 100 auf beiden Seiten, 11 zu 2 Ecken, das war ein ziemlicher Wahnsinn beim VfB, ich weiß nicht, ob ich letzte Saison jemals 11 Ecken verkündet habe, da war irgendwie das Höchste, glaube ich, bei 8 oder 9 das Höchste der Gefühle, und ja, und auf alleine 7 Schüsse. Das hat auch schon eine Aussage, Amiri bei Mainz mit 6 die meisten gemacht. Und sonst, ja, klarer Statistikvorteil für den VfB. Also der Sieg wäre gegeben gewesen, aber so läuft halt der Fußball manchmal nicht.
So, 3 Euro für Statistik kannst du dir nichts kaufen und gibt's auch keine Punkte. Ja. Müssen wir denn über den Schiedsrichter noch reden, Felix?
Finde ich schon.
Ja?
Finde ich auf jeden Fall.
Dann bitte.
Ich habe auch deinen Tweet gelesen zum Spiel. Also da gehe ich mit. Du kannst sportlich selber deine Fehler ja, benennen und da gucken, dass du das verbesserst. Ne? Du kannst, das habe ich auch schon nach Leverkusen gesagt, dass es mir immer, ist natürlich auch eine billige Analyse, sage ich mal, und eine simple Analyse, aber die bunkern mir zu schlecht. Die können schlicht und ergreifend das Spiel nicht zumachen. Oder, also zumachen können sie. Letztes Jahr oft genug gehabt, 90. 3-2, 90. 2-0. Hör mal zu, 2-0.
Du machst drei Tore in deiner eigenen Hütte, führst 3-2 in der 88. Das musst du nach Hause bringen.
Das, ja, das meine ich mit bunkern. Also dein Ergebnis verwalten, weil sie haben die Spiele letztes Jahr ja oft zugemacht. 2-0 kurz vor Schluss, 3-1 kurz vor Schluss, das meine ich damit nicht. Aber die sind sich irgendwie zu blöd oder spielen zu schön Fußball oder sind zu sehr im Kopf, dass sie schön kicken wollen. Auch das beste Beispiel, das 2-2, kloppt den Ball weg, dann passiert da nichts. Auch wenn, gute Überleitung zum Schiedsrichter, davor Handspiel bei Mainz nicht geahndet. Schiri war vermutlich am Ball, hätte Schiedsrichterball geben müssen vor dem 2-0. Und natürlich die Geschichte mit dem Elfmeter, die wohl nach Regelwerk irgendwo in Ordnung ist. Aber wenn ich mir so einen Elfer angucke, dann sage ich, gut, gib bei jeder Ecke 8 Elfmeter. Das will ich mir nicht angucken, so ein Quatsch. Hat natürlich die Mainzer wieder reingebracht, kurz vor der Halbzeit. Der oft besagte psychologische Zeitpunkt. aber ich glaube, vor allem das 2-2 hängt vielen VfB-Fans nach mit der Handszene und Schiri am Ball. Also war nicht die beste Leistung. Und wer auf sowas was gibt, auf wahretabelle.de, so Geschichten gibt es ja, der VfB mit deutlichem Abstand am höchsten. 13 strittige Szenen beim VfB gegen Mainz. Das ist unerreicht in diesem Spiel. Da ging über die Tage nochmal hoch sogar. War mal auf 7, mal auf 11, jetzt auf 13. Und das bringt kein gutes Licht auf den Schiedsrichter und vielleicht auch noch, wenn man den mit reinnehmen möchte, auch noch auf den VAR.
Also, natürlich können wir jetzt hier wieder ausführlich und von mir aus stundenlang über Schiedsrichter und VAR-Themen reden, aber es macht es halt nicht besser und es ändert auch nichts. Ja? Diese Leute sind schlecht. Sie wurden durch den Waren noch schlechter, weil man ihnen ihre Autorität raubt oder geraubt hat. Ja? Und wir reden jetzt von 7 Jahren Waren. Und 7 Jahre wird es nicht besser, sondern es wird schlechter. Ja. Es muss endlich was passieren. Und dazu müssen die Vertreter, die Gremien von DFL und DFB aufhören, die Hände in den Schoß zu legen und endlich mal hinstehen, weil hinter vorgehaltener Hand passiert das ja ständig. Aber keiner hat die Eier, da rauszugehen und sagen, hey, wir müssen das jetzt ändern oder abschaffen. Und deswegen, weil es einfach nur Energie raubt, habe ich diesen Tweet, aber das sind eigentlich 2 abgesetzt, und weil ich einfach auch der Meinung bin, du als Fußballmannschaft, du hast aktuell, du musst dieses Thema einfach ausblenden. Gut, die Typen sind da und man braucht sie, um ein Spiel zu leiten, offensichtlich, aber sie sind halt einfach nicht gut, und dann stell dich doch drauf ein und hör auf, dir Alibis zu suchen oder dir reinsingen zu lassen von außen, ja, der Schiedsrichter hat ja auch so einen Teil dazu beigetragen, scheiß doch drauf. Nein, mach das besser, so gut es irgendwie geht, was du beeinflussen kannst. Und das ist dein eigenes Spiel, deine eigene Leistung. Hör auf, dir da in irgendeiner Form dich beeinflussen zu lassen. Ja? Akzeptier es einfach, denk nicht drüber nach, meckert nicht. Ich finde das alles, lass ihn doch machen, den Clown. Ey, das, und
ich finde es okay, wenn es das anspricht.
Konzentrier dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und deswegen, ich bin so leid darüber, mich unterhalten zu müssen, weil du kannst immer nur dasselbe sagen. Das ist wie ein Perpetuum mobile. Es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe, weil sich nichts verbessert, nichts ändert. Außer einer konsequenten Abwärtsbewegung kannst du in diesem ganzen Thema nichts feststellen.
Wir sind ja an Spieltag 2. Ja, wie viele Diskussionen hatten wir schon?
So, der Supercup. Top-Spiel, nachher redet jeder über den Schiedsrichter. Ja,
die Kamera im Elferschießen war auch bockstark, kann der Schiri nichts dafür, aber auch das ist amateurhaft.
Es sind jetzt bestimmt schon 5, 6, 7 Spiele in dieser Saison, wo die eigentlich gut waren, die gute Storylines hergegeben haben, über die aber keiner spricht, weil jeder nur über dieses Thema sprechen muss. Und ich bin so leid, ich möchte nicht mehr. Und wäre ich jetzt Fußballtrainer in der Bundesliga, würde ich meinen Leuten sagen, hey, scheiß auf das. Das bringt nichts. Bleibt bei euch, konzentriert euch auf das, was ihr beeinflussen könnt. Macht das besser. Und wir haben jetzt ja schon ein paar Minuten 50 drüber gesprochen. Es gibt ein paar Dinge, die der VfB besser machen kann und besser machen muss auch, wenn er wieder dahin will, wo er herkommt. Und deswegen lass den Schiri Schiri sein. Lass mich damit in Ruhe. Ich will nicht mehr drüber reden. Bitte, Felix.
Ja, ich finde es okay, wenn es einen Satz dazu sagen, wenn irgendein Offizieller halt sagt, ey, wir fanden es nicht okay. Und dann ist abgeräumt, ne? Wieder Werle, so, Spiel lief so und so, wir fanden Schiri nicht gut, fertig. Finde ich in Ordnung, weil ich finde, es muss auch irgendwie von der offiziellen Stelle kommen, dass da Unmut da ist. Es wird sich nichts ändern, ich weiß, aber dass es halt irgendwo notiert wurde, irgendwo in die Welt gegeben wurde. Bin auch kein Verfechter des VARs, aber abgeschafft kriegt man nicht mehr. Verbessert, keine Ahnung. Man sieht es ja bei großen Turnieren, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. von mir aus auch Champions League läuft es mal hier und da besser, weil eben die Top-Leute da sind. Auch Schiedsrichter sein ist beileibe kein einfacher Job. Ich möchte da gar keinen persönlich angreifen, das ist alles in Ordnung.
Natürlich nicht, das
aber ist auch klar. Aber es ist halt trotzdem nicht auf dem Level, das man sich wünscht.
So, bevor wir jetzt noch mehr sagen, was wir schon mindestens einmal gesagt haben, gehen wir in die Werbung und kommen mit einem Mann mehr aus ihr zurück.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach MeinVfB suchen und dem Kanal beitreten.
Es gab die Gelegenheit, hier einzusteigen. Insofern war es erstmal eine Gelegenheit und es waren vor allen Dingen die Gründe, dass wir hier in der Region mit dem VfB stark verbandelt sind. Wir haben viele Schnittmengen in den Kunden, bei den Mitarbeitern und was verbindet mehr als Fußball?
Das war LBBW-CEO Rainer Neske und jetzt haben wir hier ja, bei hohen Meldungen auch hohe Gäste, nämlich unseren Chefredakteur, den Herrn Dorfs.
Ja, hallo.
Wir haben News in Sachen Sponsor, große News, glaube ich, auch News, die VfB-Fans sehr interessiert und sehr gefallen dürfte. Was hattet ihr für einen speziellen Außentermin?
Naja, Hauptsponsor ist ja immer ein großes Thema, ja, weil er ziert den Brustring nachher. Das ist beim VfB natürlich der prominenteste Platz und es hat auch ein bisschen so ein Geschmäckle, denn viele VfB-Fans waren nicht einverstanden mit dem Wettanbieter, der bisher und immer noch für diese Saison da drauf ist. Joachim, wir waren gestern bei einem Treffen, haben die beiden CEOs getroffen, den Herrn Wehrle, den wir nachher auch noch hören, und den Herrn Neske. Was hattest du für einen Eindruck von diesem Termin gestern?
Ja, wir waren ja im Stadion, in der Ehrenloge, in der MAP-Arena, und man hat den Eindruck, dass sich da zwei nicht nur gesucht, sondern auch gefunden haben. Also wissen jetzt nicht, wie genau das angebahnt wurde. Offensichtlich hat da ja Porsche-Finanzvorstand Meschke eine Rolle gespielt. Aber die Gespräche laufen ja schon länger. Und ich glaube, für die LBBW spielt dieses vom VfB angestrebte Weltmarkenbündnis einfach eine große Rolle. Und das sind einfach viele regionale Spieler, die da zusammenkommen, die alle groß und wichtig sind. SAP, Schwarzgruppe, Kärcher, Mercedes, Porsche natürlich. Und insofern glaube ich, dass das der Reiz für die LBBW war auf Kundenseite. Und ich meine, Neske hat ja auch im Gespräch gesagt, wie wichtig das auch für die Mannschaft in der LBBW selbst ist.
3 Minuten, hat er gesagt, hat es gedauert, bis ihn der erste Mitarbeiter darauf angesprochen hat, wann denn endlich der LBBW beim VfB was macht, nachdem er Geschäftsführer dort wurde. Jetzt ist die LBBW ja nicht unbedingt endkundenorientiert, ne, als solches. Ja. Wie passt das zusammen?
Ja, die LBBW ist ja die Muttergesellschaft, die Dachmarke in Stuttgart, ist die LBBW ja vor allen Dingen über die BW Bank präsent.
Ja.
Insofern hatte ich mich ja auch gefragt und wir haben es ja auch ihn gefragt, warum nicht BW Bank? Und offensichtlich sind da ja auch Dinge geplant, dann auch mit der BW Bank, aber die Strategie dahinter ist ja wohl, dass man die LBBW auch bundesweit und auch international einfach bekannter machen will. Und daher eben der Schritt, da jetzt mit der LBBW auf das Trikot zu gehen.
Richtig. Bisher war man ja nur bei der Jugend drauf, ja, bei allen NLZ-Teams. Jetzt hat man dieses Engagement ausgeweitet, einen Vertrag über 3 Jahre unterschrieben, der nach unseren Informationen so im Schnitt ungefähr die 8 Millionen Euro bringt für den VfB pro Jahr. Und diese Sponsorenpyramide, die es da gibt, natürlich ja ein Stück weit verändert. Denn Winamax, Felix, das wissen wir nur zu gut durch unsere Kommentarspalten, war jetzt nicht unbedingt das populärste Thema bei den VfB-Fans.
Ja, es gab genug, die die Haltung hatten, ich kaufe mir keins, solange die da vorne
Trikot
drauf sind.
Jetzt, ja,
genau, kein Trikot mit Winamax drauf. Selbst wenn es ein Champions-League-Trikot ist, wo Winamax drauf ist, haben manche noch ja Vorbehalte und wollen das nicht tun, was ja auch verständlich ist. Und ich glaube, das ziert es ja schon das U21-Trikot, VfB 2 in der dritten Liga. Jetzt auf der ganz großen Bühne danach ist, glaube ich, ein schöner Schritt für alle vermutlich, also Fans und Verantwortliche inkludiert.
das Gespräch, das wir hier schon mehrfach erwähnt haben, das lest ihr auch bei uns auf den Seiten, auf Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de, gibt es das Interview mit Neske, mit Werle, wo wir ein bisschen in die Tiefe gehen rund um dieses Engagement. Joachim, die beiden haben ja immer wieder dieses, sag ich mal, die Begriffe geprägt oder benutzt wie Integrator und Plattform und ja, Weltmarkenbündnis wurde erweitert. Was glaubst du, passiert dann auch oder kann passieren? Du bist jemand, der im Wirtschaftsleben sehr bewandert ist. Was für eine grundsätzliche Auswirkung hat dieser Deal oder kann er haben auf die Wirtschaftsregion Stuttgart?
Ich glaube, dass das für die LBBW schon ein guter Schritt sein kann, weil sie einfach bekannter wird. Wir wissen ja auch, die LBBW war vor ein paar Jahren auch in eine ziemliche Schieflage geraten. Es ist jetzt auch nochmal ein Zeichen, dass sich die Bank halt so stabilisiert hat. Ich finde es auch immer nochmal eine Frage wert. Das ist ein öffentlich-rechtliches Institut. Da stecken in Teilen ja auch Steuergelder drin. Ja. Also die LBBW gehört in Teilen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart. Also insofern, ich finde, man kann die Frage schon stellen, ist das denn eine Rolle für ein öffentlich-rechtliches Institut? Neske selbst hat sich dazu ja eigentlich gar nicht geäußert, aber also man kann das schon vertreten, dass die da präsent sind und ich meine, die sponsoren auch andere Dinge und das ist, ich glaube, dass das aus geschäftlicher Sicht schon absolut Sinn machen kann für die Bank.
Felix, in 10 Tagen werden wir den Schriftzug zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne sehen, denn die U19, die spielt bei Real Madrid eben schon, weil sie ein NLZ-Team ist, schon mit diesem Schriftzug auf der Brust. Wenn du dich jetzt in Fanperspektive versetzt, nochmal, was glaubst du, macht dieser Deal jetzt insgesamt unabhängig von Trikotkäufen mit der Anhängerschaft?
Ich glaube, es ist auch ein Zeichen. Also nicht nur der Deal, wir haben es ja vorhin angesprochen, die Schwarzgruppe, Pyramide geht hoch in Sachen Sponsoring bis zum geht nicht mehr. Man merkt, der VfB wirkt wieder so richtig, der VfB zieht an. Das natürlich auch viel mit dem sportlichen Erfolg zusammenhängt, mit der Champions-League-Qualifikation zusammenhängt. Wie gesagt, die Trikotkäufe werden hochgehen und ich glaube auch einfach dieses Regionale. Das war allen schon immer wichtig, mehr regional, weniger, sag mal, shady Business, wie es manche vielleicht bei Winamax nennen würden oder bei irgendwelchen anderen Wettanbietern, Glücksspielanbietern, die es auch schon in der Riege gab oder gibt beim VfB. Deswegen glaube ich, es hat eine sehr gute Außenwirkung, wenn da die LBBW dann ja, größer wirkt beim VfB.
Das ist doch ein guter Kreisschließer für diesen kleinen Part. Ihr lest, wie gesagt, das Interview bei uns auf den Seiten Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de und in der App. Wir werden natürlich auch für euch in Zukunft da dranbleiben, denn zum einen hat der Alex Werle angekündigt in unserem Interview, der VfB möchte weiterhin Anteile veräußern, kann noch bis zu 3,9% der VfB AG abgeben, ohne die Mitglieder wieder befragen zu müssen. Er könnte auch mehr abgeben, aber dann brauchst du einen Satzungsbeschluss und das geht eben nur über die Mitgliederversammlung. Und er hat auch schon so ein paar Dinge angekündigt und deswegen hören wir jetzt gleich. Joachim, an dich herzlichen Dank für den kurzen Einblick und die Expertise rund um Themen, die nicht oft so bei uns eine große Rolle spielen. Hier, wir haben es eher mit den Bällen, die sich bewegen und die sich drehen. Herzlichen Dank.
Danke dir, danke euch.
Und für euch da draußen, wie gesagt, ganz kurz noch ein paar Takte von Alex Werle zu diesem neuen Sponsorendeal.
Erstmal sind wir total stolz, dass die größte Landesbank in Deutschland, die Landesbank Baden-Württemberg, neuer Hauptsponsor des VfB Stuttgart sein wird. Ab der Saison 25/26 ist eine Fortführung unseres württembergischen Weltmarkenbündnisses. Das bedeutet, dass viele Fans eben neben Aktivitäten über die Fußballschule beispielsweise, im Stadion, außerhalb des Stadions, auf vielen Fußballplätzen profitieren werden. Wir werden eine Debitcard schon im Januar nächsten Jahres einführen, also gebrandet mit dem VfB. Das heißt, bei jedem Einkauf denkt man an den VfB und das verbindet. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Landesbank Baden-Württemberg extrem wichtig für den Mittelstand. Wir haben ganz viele Partner bei uns im Netzwerk und von daher profitieren unsere Fans auf der einen Seite, unsere Partner auf der anderen Seite und das ist wirklich ein herausragender Tag für den VfB Stuttgart.
Vom neuen Hauptsponsor zum nächsten Highlight. Und das Highlight ist nicht nur eines, sondern eigentlich sind es 8 Spiele auf internationaler Ebene, warten jetzt auf den VfB Stuttgart. Und hey Felix, ganz ehrlich, what a draw. Wie war dieser letzte Donnerstag im Nachgang auch für dich? Wir haben ja diesen Livestream gemacht, live reagiert, ja, wie die jungen Leute sagen.
Watch along
auf das, was da passiert ist in Nyon. Nee, halt Quatsch, Monaco war's.
Richtig, ja.
Und vor lauter Aufregung und Wohlgemutskrawatte haben wir einmal sogar komplett überlesen, welche Gegner VfB eigentlich gerade bekommen hat. Es war großartig, hat mir großen Spaß gemacht, euch da draußen offensichtlich auch. Ja. Und jetzt haben wir hier einen seit letzten Donnerstag andauernden Wahnsinn. Tickets, Reisen, Gedöns, Einschätzung, Gegner, Stadien, Größe, wie kommt man da hin, Flugbuchung, Skyscanner.
Das ist völliger Wahnsinn.
Wahnsinn.
Du hast gesagt, am Donnerstag, wenn du so im Stream sitzt, hast du irgendwie einen Fokus darauf, sprichst miteinander und so. Ich habe schon auch schon währenddessen gemerkt, weil die Freude war da, die Vorfreude war schon immer da, schon seit April, seitdem es feststeht. Und irgendwann, wow, da zieht da wirklich ein Buffon die VfB-Kugel raus, wirkt immer noch surreal. Die ganze Nummer wirkt surreal, muss man ja sagen. Aber ich habe schon während dem Stream irgendwann immer mehr gemerkt, wie es auf einmal kribbelt, wie auf einmal das linke Bein so ein bisschen anfängt zu zittern, weil du merkst, warte mal, die spielen wirklich in Madrid. So die ersten Lose kamen, die spielen hier wirklich 8 Spiele Champions League. Und das kam, glaube ich, dann am Samstag während der Karawane, irgendwann so 13 Uhr so circa, kam dann auf einmal die Meldung vom VfB, vom Spielplan her, zuerst in Madrid. Ich habe schon die ersten gesehen, die sofort Flüge gebucht haben. War auch ein cleverer Move, weil die wurden natürlich nicht billiger und auch rarer. Direkte Verbindung nach Madrid ist, glaube ich, gefühlt nicht mehr existent.
Nee, von Stuttgart aus gibt's gar keine. Musst über Gabel fliegen.
Auf jeden Fall sind die billigen Flüge weg, die waren auch nie groß billig, aber das steigt mittlerweile.
Ich kenne Leute, die fahren nach Zürich und fliegen von dort, weil es da halt günstig ist.
Oder ich kenne Leute, die fahren mit dem Bus schon am Samstag hin und verbringen da einen Tag.
Ich kenne Leute, die fahren mit dem Flixbus hin und sind nur für das Spiel da und fahren sofort wieder zurück. Also es wird ein Wahnsinn. Madness in Madrid haben wir uns aufgeschrieben. Ja, also heute Morgen noch mit dem heute Donnerstag, wir nehmen ausnahmsweise mal am Donnerstag auf, mit dem Alex Werle nochmal telefoniert, der meinte auch 20.000 ist das, was er rechnet, was da in Madrid sein wird und gemessen an der Tatsache, dass nur 3.800 in die Arena rein dürfen. Ja,
da muss ich kurz reingrätschen, weil das finde ich eine Frechheit. Das geht mir komplett gegen den Strich als, sag mal, als Fan auch oder für die Fans gesprochen. Da ist eine 85.000er Arena steht da, eine 85.000er Schüssel und nach diesem komischen 5%-Prinzip in der Champions League, ich meine in Spanien, ist Gäste, glaube ich, eh nicht so ein großes Ding. Die sind da immer irgendwo ganz nach oben verstoßen, wie in Deutschland, nur in München. In Barcelona ist genauso streckig der Auswärtsblock. Dann kriegst du 3.840 Karten von 85.000.
Wobei immerhin, so wie es aktuell aussieht, scheint Real Madrid aufzumachen für weitere Bereiche. Jetzt nicht, dass es dann reine Gästebereiche werden, aber dass sie zumindest zulassen, dass du als Deutscher dir eine Karte für das Spiel kaufen darfst.
Das steht auch, wohl die nächsten Tage an.
Und dann auch rein darfst. Ja. Juve macht genau das Gegenteil. Die sagen dir klipp und klar, hör zu, wenn du Deutscher bist und hast keine Karte für den Gästeblock, ist mir egal, ob du eine Karte hast, du kommst ja nicht rein.
Frag mal in Freiburg nach, die haben es alles erlebt. Da braucht man auch eine, wie gesagt, wir haben ja die Tage verbracht mit Online-FAQs und Mitgliedschaft hier und Mitgliedschaft da. Du brauchst bei Juventus oder für Italien generell alleine eine Karte, um ins Stadion zu kommen, die du kaufen musst, damit du rein darfst, auch so sicherheitsmäßig. Dann merkst du es auch, in Madrid gibst du Steuernummer an, du gibst deinen Pass an, in Italien genau das Gleiche. Das gäbe es hier in keiner Welt in Deutschland.
Das ist einfach Wahnsinn.
Das ist völliger Wahnsinn, alles völlig neu.
Ich habe einen Kumpel, der hat einen kleinen Sohn, der ist 7 und die gehen jetzt nach Norditalien in Urlaub und der möchte ein Spiel von Como besuchen. Mhm. Neuer Erstligist, aufgestiegen mit der Fabregas-Club mit Varane und Marc-Oliver Kempf in der Abwehr, Und der macht seit 2 Wochen, dreht er ein Rad nach dem anderen, um da reinzukommen. Der will doch nur da rein mit seinem Sohn, der will Fußball gucken. Ja. Und es ist einfach nicht so einfach. Ich meine, klar, die Historie in Italien muss man sehen. Es gibt oder gab sehr große Probleme mit Hooliganism. Das ist alles eine Folge davon, aber dennoch. Es muss doch möglich sein, als Unbeteiligter, dass ich da mal geschwind hin mir eine Karte kaufen kann oder zwei und dann ein Fußballspiel anschauen darf. Aber es ist in den ersten zwei vor allem Ligen wirklich gar nicht so einfach. Weiter drunter wird es dann einfacher. Ja, dritte, vor allem vierte Liga. Aber es ist halt vierte Liga. Deswegen.
Und ich meine bei Como, ne? Weil Champions League kann ich verstehen. Wir hatten das große Beispiel Frankfurt in Barcelona. Ich glaube, deswegen schauen sie nochmal alle extra drauf. Wie gesagt, scheinbar kann man in irgendeiner Form, wenn sie rauskommen, aktuelles VIP-Verkauf noch irgendwie über Madrid an Karten kommen. ob man sein spanisches Konto braucht, ein amerikanisches Konto, keine Ahnung, aber kommt wohl rein zumindest. Also ja, der Weg ist da für die VfB-Fans. Bewerbungsverfahren ist auch draußen. Ich glaube, am Freitag bekommt man Rückmeldung, ob man der glückliche Gewinner einer Karte für den Auswärtsblock ist, dass man dann als Papierticket beim VfB vor Ort abholen darf. Also völlig verrückte Zeiten. Genug fliegen hin, auch ohne Ticket noch, kaufen vielleicht vor Ort Leuten ab. Und auch vor Ort wird es dann spannend, ne? Inwieweit kann man da Fan sein, ausleben? Ich habe Erfahrungsberichte gelesen von Union-Fans, Bayern-Fans.
Also ja, ich kann
neutral mir, wäre, glaube ich, besser.
Ich kann noch einen kleinen Erfahrungswert mit einspeisen von einem der letzten Spiele in Spanien, das der VfB absolviert hat. Das war 2013, glaube ich, in Sevilla. Europa League Gruppenphase, meine ich. War 13? Kann sein.
Irgendwo oder Dreh, 12, 13.
Von mir aus auch ein bisschen früher. Irgendwas in dieser Richtung. Und ich war dort und ich habe selten auf viel, und ich habe viele Auswärtsreisen schon auf dem Buckel mit dem VfB, aber mit anderen Vereinen. Ich habe selten eine Staatsobrigkeit gesehen, die so eine nervöse Hand am Knüppel hat, wie die spanische Polizei.
Das habe ich auch gelesen,
Die haben, die fragen nicht, sondern die hauen erst drauf und fragen dann. Und das dürfte auch den VfB-Fans drohen, wenn sie über die Stränge schlagen. Da wird vielleicht auch sogar ohne über Stränge schlagen.
Naja.
Und dass sie über die Stränge schlagen. Insofern, da muss man vorsichtig sein. Wir hoffen natürlich, dass da ein Fußballfest gefeiert werden kann, mit allem, was dazugehört. Lass uns doch mal von Madrid, haben wir nächste Woche nochmal ausführlich Gelegenheit dazu. Können wir auch ein bisschen verraten, was wir dann so machen werden, rund um dieses Spiel. Aber das ist doch mal so ein bisschen die sportliche Einschätzung treffen, der Gegner. Ja. Real Madrid, schön und gut. Ja. Christian hat es ja vorher schon gesagt, wenn du sie schlagen kannst, dann kannst du sie zu dem Zeitpunkt schlagen. Da bleibe ich weiterhin dabei. Ja. Das ist definitiv machbar. Du kriegst sie daran, also Zeitpunkt, nicht eingespielt. Der VfB aktuell auch, haben wir vorher schon drüber gesprochen. Also vielleicht pari. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt. Und das ist die Arroganz. Ja.
Ich wollte sagen, die Spannung wird nicht so hoch sein, wie wenn die gegen Liverpool
auftreten. Die Arroganz eines Real Madrid, wer ist Stuttgart? Ja, und das kann der Schlüssel sein. Muss nicht, aber kann.
Das ist auch der Schlüssel zu Tickets, ne? Weil wenn da jetzt Liverpool kommt, was ich auch noch ausgelost bekommen haben, die Madrilenen, dann wird es nicht möglich sein, über freien Verkauf oder über irgendeine Mitgliedschaft an Karten zu kommen. Ja. Ne?
Dann haben wir Prag.
Ja, erstes Heimspiel.
Pflichtsieg.
Ich wollte gerade sagen, darf man das sagen oder ist man dann abgehoben?
Das darf man sagen, denn also wenn man die diverse Rechenmodelle durchgeht, dann brauchst du 8 Punkte aus diesen 8 Spielen, wenn du unter den ersten 24 sein willst, also weiterkommen willst in die K.O.-Phase. Und dann gemessen an den Heimspielen, die du hast, musst du Prag gewinnen und musst eigentlich auch Bern gewinnen. Ja. Das sind die beiden Spiele, die solltest du dir einsacken.
Und sozusagen. Thema Arroganz, also gut, zu Hause geht für mich sowieso immer alles. Dann kommt der Europa-League-Sieger mit Atalanta Bergamo und auch gegen PSG letzter Spieltag, die große 18er-Konferenz. Auch da wäre bei mir Thema Arroganz. Von PSG halte ich wenig bis nichts. In Sachen Truppe, in Sachen Mentalität, die kommen nie so weit, wie sie vielleicht sollten mit dem Kader.
Ja.
Da kann es vielleicht sind die auch schon durch bis dahin, wer weiß.
Haben zu dem Zeitpunkt vielleicht schon alles in der Tasche.
Deswegen, dann kannst du zu Hause nochmal vielleicht den großen Sieg feiern dann in der Konferenz im Ende Januar.
Aber wenn ich mal die Heimspiele angehe, natürlich vom auf dem Papier her stärkster Gegner.
Ja,
PSG, logisch. Klar. Ja, dann hast du, finde ich, direkt danach Atalanta.
Wird auch cool, glaube ich.
Wiedersehen für El Bilal Touré mit den Ex-Kollegen. Ja, gibt generell 2, 3 Spiele, wo man so ein bisschen diese Geschichte stricken kann. Juve kommt mit Gonzalez und glaube ich auch Kostic. Weiß nicht, ob der
noch, ich weiß nicht, ob er weg ist, aber an sich dann im Kader vielleicht.
Ja, im Kader ist er irgendwo. Dann haben wir Silas, der zu Roter Stern ist. Auch da gibt es ein Wiedersehen, ist noch gar nicht so lange hin, auch weil es ein Auswärtsspiel ist, kein Heimspiel. Aber wie gesagt, wenn ich es ranken wollen würde, ist auch, glaube ich, ein Captain Obvious Take, aber ist logisch, PSG, Atalanta, Young Boys, Prag. So, wenn ich mir ein Ranking dieser Heimspiele von der Qualität der Gegner machen müsste, dann wäre das Ranking. Und ich bleibe dabei, Bern und Prag solltest du dir einsacken, um sicher gehen zu können. Dann kannst du entspannt die Auswärtsspiele angehen. Real haben wir auch schon abgehakt. Roter Stern wird ein Highlight, weil...
Feurig.
Riesenschüssel. Auch da, lustigerweise, aus dem Off, Werle, der war ja dort schon mit Köln.
Stimmt, richtig.
Und hat auch gemeint, die waren nachher einfach froh, dass sie verloren haben, weil sie gefürchtet haben, nicht mehr heil aus der Stadt rauszukommen, wenn sie eben gewonnen hätten. Ja, also da geht's schon ab. Stadion nennt sich Maracana, heißt eigentlich Rajko Mitic oder ist nach Rajko Mitic benannt, 60.000er Schüssel offenes Dach, nichts mit, also ich glaube, die Haupttribüne ist überdacht, aber der Rest ist offen, meine ich. Dann haben wir Juve, Highlight, logischerweise, glaube ich, nach Madrid das Spiel, wo die meisten VfB-Fans hinfahren werden, nicht weil weil es da mehr Karten gibt oder sonst was, aber eben halt der Name zieht und es ist leicht zu erreichen. Also von Stuttgart aus vielleicht das Spiel, das am einfachsten zu erreichen ist, weil du kannst dich ins Auto setzen, da hinfahren, bist in 6 Stunden da unten. Auch da werden, glaube ich, viele VfB-Fans fahren, auch wenn sie keine Karten haben. Ja, und dann haben wir natürlich noch, wie gesagt, Belgrad, ein Highlight für alle Freunde des gepflegten Balkanfußballs. Christian, Grüße, ne, falls du uns hörst. Und dasselbe gilt auch, finde ich, für Bratislava.
Ja.
Ja. Bratislava ist das vorletzte Spiel dieser 8.
Mhm, ja.
PSG macht den Abschluss Ende Januar.
Die beiden im Januar, genau.
Genau, Bratislava ist im Januar und vielleicht der Gegner, der am schwierigsten einzuschätzen ist, weil niemand die kennt. Und weil sie gefühlt vom Namen her Gegner sind, wo du sagst, ja, die musst du eigentlich schon schlagen. Aber da war nicht echt davor, weil solche Gegner sind meistens äußerst unbequem. Kleines, enges Stadion, hitzige Fans. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, gegen Slowan gab es schon mal Hin- und Rückspiel in der Europa League Gruppenphase irgendwann. Und da sind noch einige Rechnungen offen. Auf beiden Seiten übrigens. Ja, da gab es hat es in Bratislava geknallt, da hat es in Stuttgart geknallt. Da sind noch bestimmt, auch wenn das schon 10 Jahre oder so weit bestimmt her ist, glaube vielleicht sogar länger, da dürften noch ein paar Kollegen sein, die da vielleicht noch eine Rechnung begleichen wollen. Mal schauen. Auch da übrigens kann ich euch nur empfehlen, vor allem wenn ihr auf mich treffen wollt. Ja, Nightchat nach Wien. Und von Wien mit der Donaufähre nach Bratislava rüber. Das ist
auch ein Highlight.
Ein Highlight in der Anreise. Kann sehr viel Spaß machen.
Jahreszeit vielleicht nicht die schönste für so eine Anreise.
Das aber ist richtig, aber ist ein Highlight. Bratislava ist auch eine schöne Stadt. Klein, aber fein. Mal gucken.
Ich glaube, da auswärts, auch wenn es Top 3, Top 4 ist, wird, glaube ich, mal gepatzt. Wir können es mal chronologisch durchgehen. Zuerst Madrid. Das ist natürlich Sensationsfaktor. Danach Prag schon besprochen. Solltest du gewinnen, wenn du Ambitionen hast, auch weiterkommen in Turin. Mal sehen. Atalanta auch schwierig. Verlieren muss er vielleicht zu Hause nicht unbedingt. Und dann Belgrad, danach Young Boys Bern. Da kommen dann diese Top 4, Top 3 Geschichten.
Ja.
Ist ja gerade zu Hause Bern ist auch das nächste, wo du gewinnen musst. Ist ganz klar. Und irgend, glaub, aus Belgrad oder Bratislava, in Anführungszeichen, werden sie patzen. Das ist die Frage, was man da als Patzen nennt, ob man da mit 2 Unentschieden auch zufrieden wäre oder ob man da auch gewinnen möchte. Und natürlich PSG noch. Da habe ich auch noch Hoffnungen drin. Dann kann man vielleicht hast du dieselben Sachen gelesen, dann kann man vielleicht wirklich auf diese 8, 9 Punkte kommen, die nach auch irgendwelchen Simulationen auf Twitter von Datengeschichten reichen fürs Weiterkommen, für diese Top 24. Wenn man komplett durch möchte, Top 8, dann sind es wahrscheinlich um die 15, haben die zumindest mal durchsimuliert und auch sehr interessant, es wurde durchsimuliert und dann kam der VfB tatsächlich auf Platz 11 mal, also sie haben, keine Ahnung, 100 Mal durchgerechnet oder sowas,
ja, ja.
Und der VfB steht auf Platz 11. Und endet nach 8 Spielen auf Platz 11, was natürlich in den Top 8 bis 24 wäre, würde Quali-Runde bedeuten.
Vielleicht nochmal das zur Erklärung. Also die sind 36 Mannschaften, die gegeneinander spielen, diversen Runden oder beziehungsweise Konstellationen. Daraus resultiert eine Gesamttabelle. Platz 1 bis 8 geht direkt durch ins Achtelfinale. Platz 9 bis 24 spielt gegeneinander in einer Zwischenrunde Knockout-Stage. Die Sieger gehen weiter, auch Achtelfinale und 25 bis 36 scheidet aus. Und anders als in den Jahren zuvor wird eben nicht in der Europa League aufgefangen, sondern ist einfach raus. Bist du raus.
Da geht nichts mehr.
Da geht nichts mehr.
Wie gesagt, der VfB kommt hier in dieser Situation in aufgerundet 93% der Fälle in die 24. Also unsere Prognose ist auch statistisch oder ja. Simulationsmäßig mittlerweile.
Meine Prognose bleibt Achtelfinale, Felix. Ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt.
Kann man ja
gesagt.
Schaffen durch die Quali.
Kann man schaffen durch die Quali. Der VfB wird 12 Champions League Spiele absolvieren. Das habe ich vor Wochen gesagt, da bleibe ich dabei und freue mich dann schon drauf, wenn ihr mir das alle unter die Nase reibt. Sollte es nicht klappen. Aber wie gesagt, ich bin felsenfest der Meinung, die schaffen das.
Ja. Und ich glaube, für die ersten 6 Stück haben wir auch schon Sendehinweis. Das erste in Madrid hat sich Prime geschnappt am Dienstag, die kriegen ja ein Spiel, das haben sie ausgewählt.
Korrekt.
Und danach die nächsten 5 alle The Zone und ich glaube, die aus dem Januar sind noch nicht verteilt.
So, das ist der Stand, den wir auch, glaube ich, aufgeschrieben haben. Findet ihr auf stuttgarternachrichten.de, stuttgarterzeitung.de. Das heißt,
hauptsächlich Prime, The Zone-Abo, aber natürlich Prime für Madrid, auch nicht verkehrt.
Jo, lass mal da doch mal einfach jetzt uns einen Knopf dran machen. Das war's. Wir werden noch oft genug über die Champions League sprechen. Schon nächste Woche werden
nächste
wir
Woche
euch
stehen wir hier springend am Tisch
erzählen und zeigen können, was welch opulentes Programm wir rund um dieses Spiel in Madrid oder diese Spiele in Madrid geplant haben. Und das ist eigentlich jetzt schon der perfekte Zeitpunkt, Jingle abzufahren.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, Spiele in Madrid, denn die NLZ-Mannschaft der U19 wird natürlich auch in Madrid spielen. Youth League nämlich. Die ersten 6 Gegner, die der VfB in der Champions League bekommen hat, in dieser Reihenfolge sind auch die Gegner für die U19 von Nico Willig. Es geht also gegen Real Madrid. Estadio Alfredo Di Stefano heißt das kleine 9000er Schüsselchen, das auf dem Trainingsgelände von Madrid steht, und dort wird die Youth League Partie ausgetragen. Das ist so 11 Kilometer vom Bernabeu weg, am Flughafen draußen auch. Ein absolutes Highlight, logischerweise, für die Jungs, auch wenn sie jetzt im DFB-Pokal am Wochenende richtig einen Nackenschlag kassiert haben. Denn nach dem phänomenalen Start, ihr habt vielleicht das Video mit Nico Willig gesehen von uns, 5 Spiele, 5 Siege in dieser Junioren-Spielrunde, die die Liga ersetzt hat. Da gibt es also momentan zumindest noch keine Gegner für diese Mannschaft. Und der erste, der von außerhalb kam, der VfL Wolfsburg in dem Fall, mit dem DFB-Pokal, den Stuttgart eine lange Nase gedreht. Da ging es mit 2-2 in die Verlängerung. Ich habe das Spiel gesehen, es war kurz vor Mainz, fand es statt. Und dann haben sie in der Verlängerung einfach die richtigen Momente gewählt, sind 3-2 in Führung gegangen, dann hat in der zweiten Halbzeit der Verlängerung der VfB aufgemacht, kurz vor Schluss Konter, danke, tschüss, das war's. Kann passieren. Wichtig ist, wie Christoph Daum immer gesagt hat, man kann hinfallen, man kann so oft hinfallen, wie man möchte. Wichtig ist, du stehst auf.
Und das kann die 19, glaube ich.
Du lernst daraus, und das können die. Ja, da geht's also jetzt am 14.09. weiter, auch da ist gerade so ein bisschen Länderspielpause. Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim, davor oder wenn man so möchte, die Generalprobe für das Spiel in Madrid, das ist am 16. dann, nee, am
17.
Am 17. Entschuldigung, ja. 17., 3 Tage später. Die U19 wird mit dem Profitross fliegen, also es werden 2 Chartermaschinen nur für den VfB-Tross fliegen da runter, oder sie machen eine richtig große Chartermaschine, weiß ich noch nicht genau, aber wir haben, das kann ich euch schon mal versprechen, nächste Woche noch einen Termin mit Daniel Teufel. Das ist der sportliche Leiter der Akademie, also der kompletten NLZ-Mannschaft. Ja. Der Mann unter Stefan Hildebrand, der Leiter und Direktor NLZ. Und der wird uns im Gespräch ein bisschen verraten, was denn da so alles geplant ist, wie sie sich da aufstellen, was sie sich erwarten und so weiter und so fort. Also die Thematik für die U19, da sind natürlich aktuell auch viele Spiele unterwegs. 16 sind es insgesamt aus dem Nachwuchsbereich, aus Nico Willigs Truppe, unter anderem Elliot Bojupi, der für die kosovarische A-Nationalmannschaft.
Ja, sogar für die A. Da habe ich extra reingeschrieben,
nominiert worden ist, ja. Der hat auch, glaube ich, gegen Wolfsburg getroffen.
Der kosovarische Twitter-Account wurde mir irgendwo reingespült und auf einmal A-Nationalmannschaft. Also das ist auch, glaube ich, eine sehr coole Nummer.
Das ist eine coole Nummer für den Jungen. Der ist schon auch eine Weile beim VfB in den Jugendmannschaften und immer einer derer, die die meisten Buden machen. Hat auch einen großen Sprung hingelegt. Hat mir Nico Willig vor ein paar Wochen auch mal, als wir darüber gesprochen haben, wo er so seine Stützen sieht in seiner Mannschaft, hat er ganz klar gesagt, der Eli, weil er eben eine Entwicklung hingelegt hat, die jetzt dazu führt, dass er vielleicht sein A-Nationalmannschaftsdebüt gibt in diesen Tagen. Wir schauen natürlich drauf, und wenn ihr wissen wollt, wie es gelaufen ist, müsst ihr halt bei uns im Newsblog vorbeischauen auf stuttgarternachrichten.de. Da findet ihr immer alles, was so wichtig ist, so kurze kleine Geschichten, Informationen, Bits und Bytes, die keine großen Stories hergeben, die packen wir alle da rein. Insofern ist das der Place to be, und generell habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr euch viel im Netz bewegt, wir haben ein neues Abo für euch. Ja, es gibt jetzt ein SDN-VfB-Abo, da bekommt ihr das komplette Paket aus unserer Berichterstattung, könnt aber auch alle anderen Sachen, die nochmal mit Plus gekennzeichnet sind, auf der SCN lesen. Also habt vollen Zugriff zu unseren Inhalten. Natürlich vollen Zugriff zur Mein VfB-Themenwelt mit allem drum und dran, dass ihr das so kennt. Und als ob das noch nicht genug wäre. Natürlich kostet es was, aber wir geben euch noch was dafür obendrauf, nämlich ein VfB-Trikot mit dem bekannten Brustsponsor, aktuelle Saison natürlich, ja, nicht irgendwelche alten Dinger, die der Molchi noch im Keller hat, sondern wir geben euch ein aktuelles Trikot oben drauf, vom, im Wert von, glaube ich, was kostet es, 89, 85, irgendwie
85,
sowas,
Euro. Ich, ja.
Und Felix, so wie ich dich kenne, hast du das schon längst zugeschlagen, oder?
Ich bin auch am Überlegen, ob ich das Trikot möchte.
Ja.
Man muss ja noch nicht zu viele sammeln. Ich poche noch sehr auf das Champions League Trikot.
Ja.
Das dritte wurde schon veröffentlicht, da kann man vielleicht das noch schon mal vorab nehmen.
Ja, dann mit dem VVS-Fahrplan drauf, irgendwie sowas habe ich gesehen.
Das ist richtig, mit dem Pferdle auch, das leuchtet irgendwie bei Flutlicht. Also das dritte ist da in schwarz gehalten.
Ich habe jetzt
einen
Scherz gemacht, ist da wirklich ein VVS-Fahrplan drauf? Ich habe es noch gar nicht.
Da ist irgendein Stadtplan, irgendein Netzplan ist drauf. Ja. Lest euch gerne diese, ich sag mal, hoch interpretierbaren Texte, die immer dazu geschrieben werden, diese Trikottexte, wo immer schön was gedichtet wurde, irgendwie Gänsehautatmosphäre, Flutlicht und sowas, waren glaube ich die paar Stichwörter.
Also ich bin kein Trikot-Guy insofern, also zumindest was den VfB angeht. Ja, ich habe natürlich ein paar hübsche Dinger im Schrank, nicht nur vom VfB, aber vor allem von einem gewissen Club aus Schottland, aber ist jetzt nicht so ein Thema, was mich da total begeistert oder
aber
abholt.
Aber es sieht gut insofern. Aus. Sieht gut aus, das dritte. Und ich glaube, auf das Champions League Trikot freuen sich die meisten. Das müsste ja auch dann
ganz
irgendwann
kurz noch,
mal kommen.
Um unseren Vollständigkeitsanspruch halbwegs gerecht zu werden. Die U21 verliert ihr erstes Spiel in der dritten Liga. 0-2 bei der SG Dynamo Dresden. Hat sich da versucht, teuer zu verkaufen. Ist nicht ganz gelungen. War, glaube ich, kein allzu runder Auftritt. Herzliche Grüße an Samu Di Benedetto. Der hat, glaube ich, schlecht geschlafen nach diesem Spiel, weil er so ein Stück weit mit dafür verantwortlich war, dass das Spiel so ausging. Aber halb so wild, jetzt geht's weiter. Auch das nach der Länderspielpause am 14.09. Mit einem Heimspiel in Groß-Asbach, wenn man das Heimspiel nennen möchte, gegen den FC Ingolstadt. Für die Mannschaft von Markus Fiedler, der übrigens auch ein paar Jungs natürlich verlieren wird, denn es sind sowohl welche im Champions League Kader, ja, also die der VfB, die Profis gemeldet haben, die Benedettos.
Castanaris ist dabei, Castanaris ist dabei, Raimund ist dabei.
Raimund und
alle? Ich glaube, Chase kann noch über dieses B-Kader-Ding,
das
B-Kader, ist auch alles.
Ja, das erklären wir genau nächste Woche, da blickt man nächste Woche nochmal drauf. Und dann gibt es ja auch noch den Kader von Nico Willig, der kann 40 Leute melden und davon 5 U20-Spieler und das sind eben auch diese, da gibt es Doppelungen, also Raimund, die Benedetto, Simon, Acevedo und Boyacchi, diese 5 sind ja eigentlich schon zu alt, weil sie 2 Fünfer sind, also nicht mehr aktueller U19-Jahrgang, aber er darf sie trotzdem mitnehmen und sie dürfen dann auch spielen, eingesetzt werden, glaube ich, immer 3 dürfen auf dem Platz sein. So
und
ist,
auch,
ich,
und auch da vielleicht nochmal zur Vollständigkeit, die Youth League läuft immer am selben Tag wie das richtige Spiel. Also ich glaube 16 Uhr ist Anpfiff.
Genau, also wer keine Karten für das große Spiel in Madrid hat, der kann zumindest die Kleinen sehen, wenn er das möchte. Das ist um 16 Uhr und dann ist um 21 Uhr der Anpfiff bei den Profis. Und
natürlich schwierig mit der Waldau vielleicht, aber das läuft dann auch alles durch. Also auch gegen Sparta Prag ist am selben Tag Youth League, ein paar Stunden vor dem Anpfiff in der MAP Arena.
Also ich glaube, die Youth
League, vielleicht klappt ein Doppler, vielleicht zu knapp.
Der Youth League Anstoßzeitpunkt ist, glaube ich, festgelegt immer 16 Uhr. Das heißt, also wenn das Spiel in Belgrad ist, haben wir da wahrscheinlich Pech, weil da ist um 18:45 Anpfiff. Aber wir werden sehen, wir werden es berichten.
Vielleicht
gibt es
ein Doppler zu Hause, ne?
Newsblock. Zu Hause geht ein Doppler. Also Gazi,
Waldau zum Stadion.
Gazi Stadion und dann runter in die Arena. Das geht. Das ist machbar. Das ist machbar. So, U17, Sieg gegen die Kickers. Du hast das Spiel am Vorabend verfolgt auf der Waldau. Hitzige Geschichte, oder?
Ja, Außendienst. Außendienst, bin hin, war ja nicht im großen Stadion, ne? Auf dem Trainingsplatz mehr oder minder.
Ja.
Bei den Kickers, Heimrecht für die Kickers. Und ja, war eine hitzige Nummer. Ich glaube, habe auch was aufgeschrieben dazu. Müsste auch gestern Nacht irgendwann angegangen sein. Also Mittwochnacht für euch. Und ja, lange war schwierig für den VfB. Die Kickers sind da wirklich komplett rangegangen. Also die Bank nonstop am Werkeln, nonstop am Brüllen. Auch die Jungs, was das ist ja U17, ne? Was da schon an eine Brust raus und was da schon für Stimmorgane hinter sind, das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Und so war am Anfang jetzt nicht unbedingt so richtig die Favoritenrolle da, U17. Wir haben es echt schwer gemacht, in Führung gegangen dann. Zweite Halbzeit haben sie dann an sich gerissen, Chancenwucher, bockstarker Keeper auf der Seite von den Kickers. Das muss man auch sagen, sehr, sehr gut gehalten. Und dann 2-2 gefangen, quasi aus dem Nichts. Langer Ball hinter die Abwehr, reingespitzelt, 2-2, Eskalation von knapp 150, 200 Zuschauern, glaube ich. Auch ein paar außerhalb vom Zaun, die haben die 5 Euro Eintritt sich nicht nehmen lassen. Und neben mir, glaube ich, 2-3 Meter rechts neben mir standen auch natürlich ein paar vom VfB. Stefan Hildebrand stand dabei, Tobias Werner stand dabei. Und dann die Erlösung, glaube ich, 82. rum war es dann. Doppelschlag, zweimal knapp vom Tor unter die Latte. Verdient gewonnen, schweres Ding, wirklich schweres Ding. Damit der VfB punktgleich Zweiter. Hoffenheim auch auf 12 Punkte nach 4 Spielen und die Kickers weiter. Letzter mit einem Punkt in dieser 8. Runde.
Ihr hört nicht nur, dass es Felix nachhaltig beeindruckt hat und begeistert hat, sondern ihr lest es auch. Denn ich habe ihm eigentlich gesagt, du gehst hin, guckst das an, machst eine Bilderstrecke, machst 5, 6, 10 Sätze dazu. Nee, Felix hat sich nicht nehmen lassen, den richtigen Riemen zu schreiben. Es wurde ein bisschen länger. Nichtsdestotrotz, es ist immer solche Spiele sind Highlights und da merkst du halt, du bist im Leistungsbereich, auch in dem Juniorenfußball. Du bist hier in einem, das ist anders als das, was man vielleicht so kennt, wenn man seinen Wald- und Wiesenclub am Sonntagmittag bei einer Bratwurst und einer Roten so ein bisschen zuguckt. Da geht es halt einfach zur Sache, da wird nicht, da werden keine Gefangenen gemacht. Punkt. Ja, und das siehst du da. Übrigens auch ein gutes Stichwort für die VfB-Frauen. Die haben nämlich auch keine Gefangenen gemacht in ihrem ersten Heimspiel in der neuen Spielklasse. 6-1 gegen Eintracht Frankfurt. Bam, so kann man starten. Zwischenzeitlich nochmal einen Neuzugang kommuniziert von Köln. Ich glaube, der Sascha Glas, der kauft den ganzen Laden da oben leer.
Das ist Wahnsinn. Was für Hochkaräter kommen.
Diese Mannschaft muss aufsteigen. Ja, Leonie, wie heißt der, Müller oder Meier, ehemalige Nationalspielerin, auch von Hoffenheim noch gekommen. Da ist
Leute aus dem Karriereende rausgezogen, nochmal eine Runde Trainer
VfB. Da ist einfach nichts anderes als der Aufstieg. Pflicht, ja, wenn du so agierst, das wissen die da unten auch, da geht's wahrscheinlich dann auch sehr ungemütlich zur Sache, wenn da mal ein paar Wochen die Ergebnisse ausbleiben sollten.
Richtig. Ja.
Wird alles spannend zu beobachten sein. Vorerst steht ein Freundschaftsspiel an beim VfL Herrenberg an diesem Sonntag um 13 Uhr, weil auch da pausiert die Liga, da geht's dann erst die Woche drauf wieder weiter. Und wir gehen in die Werbung, bevor wir noch so ein bisschen auf die letzten kleinen Themenbereiche blicken in dieser Länderspielpause.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Felix, du guckst schon so. Was haben wir denn noch auf der Uhr?
Wir haben ein Testspiel. Das wird, obwohl, wird in Schlussminuten sein, wenn der Podcast erschienen ist.
Wenn ihr ganz pünktlich den Podcast hört, wie immer um 16 Uhr, dann werdet ihr das Ergebnis natürlich noch nicht kennen, denn das Spiel läuft noch, richtig.
Gegen Kaiserslautern, Ausverkauf 3000 im Schliens. Dasselbe Duell wie auch im Pokal. Das war die Auslosung am Sonntag. Auch schon Termin, ich glaube, 29.10. müsste der Dienstag sein.
Ja.
20:45 Heimspiel gegen die Freunde, kann man ja, glaube ich, ja, kann man ja so sagen. So, ja. Absolut. Also auch ein Highlight. Natürlich immer schön, Heimspiel zu haben. Schon eine Runde 2 ein Heimspiel zu haben. Auch immer nicht oft so. Oft hast du die ersten 2 Runden irgendwo auswärts und schwierig in Amateurvereinen. Jetzt hast du ein Heimspiel.
Ja.
Sehr schönes Los und auch ein sehr schönes Testspiel, während natürlich einige Nationalspieler unterwegs sind.
Ja. Der unter anderem Wolte Made und Kretzig bei der U21, die haben schon ein Spiel gegen Israel gehabt, 5-0, 5-1, irgendwie sowas ging es aus. Wolte Made gespielt, nicht getroffen. Kretzig, glaube ich, auf der Bank die ganze Zeit.
Wolte Made sogar Startelf.
Startelf, also guck an. Da passiert wahrscheinlich natürlich auch noch was. Dann haben wir die Jungs, die bei der Nationalmannschaft sind, Nübel, Stiller, Undaf, Mittelstädt und Führich. Da gab es auch neue Rückennummern. Ist also ein bisschen Neustart da nach der EM. Der Sportskamerad Undaf hat nicht nur, wie uns der Carlos berichtet hat und wir vorher schon erwähnt haben, ganz ordentlich trainiert und getroffen, sondern er hat sich auch eine ganz spezielle Rückennummer gesichert, richtig?
Die 13 von Thomas Müller. Also da weiß ich, ob da vielleicht wirklich ein bisschen Chemie passiert ist, weil ich glaube, die konnten sich gut ab. Beide können man sich mal einen Spruch stecken, die nehmen sich nicht zu ernst. Ich glaube, die beiden konnten sich gut ab während der EM und den Länderspielen. Vielleicht hieß es, ey, wenn ich gehe, Herr Undaf, schon mal vorgemerkt, die 13, sei schnell. So.
möglich.
Auf jeden Fall eine große Nummer, möglich, ne?
Ja, große Nummer.
Musste übernehmen erstmal.
Bin gespannt, was da passiert. Bin auch gespannt, ob er sich Fitness holen kann über die Tage bei der Nationalmannschaft und Form, logischerweise. Das gilt auch für Mittelstädt, Führich und Nübel. Nur Ange Stiller, der spielt einfach so weiter, als wäre nichts gewesen, diese Saison im Vergleich zur letzten.
Auch der schon Lob bekommen, von Kimmich war es, glaube ich.
Ja, ich bin auch gespannt, wann und wie und in welcher Rolle er dann debütiert. Ja. Das könnte vielleicht echt mal wieder so weit sein, dass ich ein Nationalmannschaftsspiel anschaue. Ich habe auch während der EM, ja gut, ich habe nicht alle gesehen, aber ist einfach nicht so mein Fall in den letzten Jahren gewesen. Jetzt könnte es mich echt mal wieder interessieren, denn Stiller ist, da braucht man nicht drum herum reden, ein so integraler Bestandteil beim VfB und ein so riesen Kicker, der, wenn er das Vakuum mit der Nationalmannschaft zu nutzen weiß, kann er sich da echt eine schöne Rolle zurechtlegen, Stichwort Toni Groß,
ja.
Für die nächsten Jahre. Insofern wird das spannend zu sehen und zu beobachten sein und dann gucken wir mal, wie sich das gestaltet. Was ist Ungarn und Niederlande, glaube ich, gell? Nations League oder was?
Genau, Nations League, 7. September zu Hause, also in Deutschland, weiß gar nicht wo genau, aber heimisch gegen Ungarn, 10. September in der Niederlande. Und natürlich zur Vollständigkeit auch noch, da vergessen wir auch bei den U-Mannschaften ein paar Leute, ne? Aber Rieder auch nominiert für die Schweiz, Mio, U21 Frankreich dabei und das kann ich mir nicht nehmen lassen. Deutsche Nationalmannschaft, 5-mal VfB, 3-mal Bayern München.
Sehr schön.
In Sachen Nominierung.
Dann haben wir noch Demirovic bei Bosnien.
Richtig, ja.
Dann haben wir noch El Bilal bei Mali. Oder? Nehme ich zumindest an.
Ja, okay.
Ich habe nicht geguckt, aber der wird nominiert sein. Jo, ein bisschen was los. Reisekilometer auf der Uhr. Normalerweise wäre auch Silas noch zu nennen, aber der hat es ja vorgezogen, zu Roterstein Belgrad zu wechseln. Hat man vorher schon kurz gestreift. Leihbasis für ein Jahr. Kann ich verstehen, weil er beim VfB, speziell bei Sebastian Hoeneß, einfach keinen Stein im Brett hat im Vergleich oder hatte im Vergleich zu anderen und dementsprechend wenig Minuten gesehen hat. Der Auftritt in Leverkusen hat den Rest gegeben im Supercup, obwohl er eine Top-Vorbereitung gespielt hat. Ja, schade. Aber in dem Jahr kann viel passieren. Wer weiß, wie es ausgeht, wenn er wieder da ist oder wie es sich in dem Jahr einfach gestaltet. Ja. Wir gucken natürlich drauf, logischerweise.
Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, weil auch viele Fans natürlich im Hinterherweinen. Das ist ja Fanliebling seit 2018 im Verein. Ich glaube, auf der emotionalen Ebene ist schade.
19 meine ich, aber ja.
Das stimmt, 19, stimmt, 19 vor der Zweitligasaison, richtig, mit Bredlo. Mit die Dienstältesten und Nartey, die drei sind es, glaube ich.
Ja.
Aber auch da, so der klassische Satz von wegen, es fühlt sich nicht richtig an, dass jetzt gerade ein Silas, der hier jahrelang da ist, eben nicht mit dem VfB sich belohnt und Champions League spielt. Er spielt woanders Champions League, spielt gegen VfB auch Champions League dann. Aber der emotionale Wert, den sehe ich absolut, aber ich gehe auch mit sportlich. Es ist völlig nachvollziehbar.
Ja.
Vielleicht hätte es, wenn früher Clyde geherrscht hätte, hätte es vielleicht nochmal einen anderen Verein erwischen können. Ist jetzt wahrscheinlich noch gegen Ende ein bisschen Bewegung reingekommen, wo es vielleicht auch mit Planung mit Champions League Kader ging. Vielleicht war er beim VfB auch da nicht 100% eingeplant, haben wir nochmal extern geschaut, weil war das Fenster ja schon zu, da ging es nicht mehr nach Europa. Bremen war ja, glaube ich, auch mal interessiert. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ohne ins Roterstein Belgrad runterzureden in irgendeiner Form. Ist ja auch Champions League Verein, großer Verein dort. Aber vielleicht jetzt nochmal einen anderen Verein erwischen können, wenn es jetzt nicht erst so last minute passiert wäre. Und Kaufoptionen haben sie, Berichten zufolge, glaube ich auch. Also ein paar Mal habe ich es gelesen. Werden wir sehen im Sommer, was passiert, ob Belgrad dann irgendwann diese kolportierten 10 hinlegen könnte überhaupt. Also warten wir ab die Saison. Ich glaube, es geht eher darum, dass er sich nochmal irgendwie ein Schaufenster spielt und eben wieder zu alter Stärke zurückfindet.
So, ja, das ist de facto, kann man das so unterschreiben, Strich drunter machen. Ihr bekommt diese Woche noch die Bundesliga-Terminierung. Für die Spieltage 6 bis 12.
Es wurde zumindest angekündigt.
Wurde zumindest, ja,
ich gehe von dem typischen Freitag 12 Uhr Termin aus.
Könnte sein, könnte auch schon am Donnerstagabend, wenn diese Folge hier rauskommt, so sein. In dem Fall konnten wir es einfach nicht rechtzeitig noch mit hier reinnehmen. Und haben hinten raus noch ein bisschen Housekeeping. Ja, wir haben unser Tippspiel. Mhm. Ja, auch das geht weiter, logischerweise. Knapp 1600 Leute spielen gegen uns, gegen dich. Gegen mich und gegen tun Christian.
Das ist ja besser als wir alle.
Ja, logisch, ich bin also, total scheiße.
Wenn man auf dem VfB betet, aber gerade nicht viele Karten
das
mit
war
Freiburg
klar.
Und Mainz.
Meisel shift ab. Ich glaube, Pavlic sieht auch nicht viel besser aus und du auch nicht. Ja,
nee. Aber auch da lest ihr die großen Namen. PSG, Real Madrid wurde händisch hinzugefügt vor kurzem. Das kann ich ja auch noch lauter also, hinzufügen. Wir tippen ja alles, was der VfB hergibt, also auch die Champions
League. So sieht's aus, genau. Wir tippen alles, was das alle VfB-Spiele, dafür keine anderen, also keine anderen Bundesligaspiele oder Pokalspiele. Schaut also bitte regelmäßig rein, gebt eure Tipps ab und dann schauen wir mal kurz vor Weihnachten nochmal drauf, wie es aussieht.
Ich hole die Überraschungstipps.
Ich würde natürlich sofort früher, sobald ich irgendwie mal Punkte hole, mache ich hier einen großen Aufriss. Das ist ja eh klar. Ja. Tippspiel jedenfalls, gutes Ding. Ich schaue echt regelmäßig rein und ärgere mich.
Ja, und ihr seid auch rege im Chat, ne? Also man merkt auch, da baut sich auch zwischen euch was auf, sage ich mal.
Ihr bekommt sonst noch was in dieser Länderspielpause. Was bekommen Sie noch? Wir bekommen ein Video zu Kaiserslautern. David Richtig, und Heiko, ja. die beim Spiel waren gegen den Test, haben ein Video für euch gemacht. Ihr bekommt nächste Woche natürlich alles rund um Real Madrid. Es gab schon mal zwei Spiele gegen die Madrilenen. Das haben wir, die Königlichen, Dankeschön, haben wir aufgearbeitet. Wir sprechen mit Daniel Teufel. Wir gucken auf den Wahnsinn, Madness in Madrid nochmal in aller Breite. Ich versuche mit den Fanbetreuern irgendwie in Kontakt zu kommen und mal zu gucken, was dann da wirklich los ist. Alles das versprechen wir euch schon mal für nächste Woche. Bis dahin, Newsletter abonnieren, Insta-Follow, Facebook-Follow, Twitter-Follow, YouTube-Follow, Glocke aktivieren.
Der redet schon wieder in den Mund fusselig, ne? Da kommt einiges auf der Liste mittlerweile.
So sieht's aus. WhatsApp könnt ihr natürlich auch unseren Kanal folgen und am besten, ja, um weiterhin hier unsere Arbeit unterstützen zu können, wäre, oder für uns natürlich logischerweise, ist dieses Abo, kauft dieses Abo, ist echt ein Kampfpreis, logischerweise, weil wenn du das Trikot gegenrechnest, ist es quasi umsonst, ja, und deswegen wäre uns das ein großes Anliegen, dass wir uns auch da unterstützen, damit wir weiter das machen können, was wir machen, denn auch wir müssen irgendwie Müsli jeden Morgen auf den Tisch stellen und Brot kaufen und sonst was. Ja, insofern, das zahlt einfach unsere
Gehälter. Für noch mehr Podcast international.
So, ja, auch da davon. Können wir euch, das haben wir schon mehrfach angekündigt, klipp und klar sagen, sobald 3-Tages-Woche, drei Spiele pro Woche, so 3-Tages-Rhythmus, das wollte ich sagen, ist auch 2-Folgen-Rhythmus angesagt, was den Podcast angeht. Das heißt, ihr bekommt zweimal die Woche was von uns auf die Ohren. Das können wir euch jetzt schon
erstmal
versprechen.
Erstmal in Madrid, das wird groß.
So. Das ist doch ein schöner Abschluss für die 301. Die Folge ist im Kasten. Felix, vielen Dank.
Gerne.
An euch da draußen liebe Grüße. Und ich hoffe, wir haben euch auch diese Woche ein bisschen unterhalten, Spaß gemacht und mit Informationen versorgt. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.